Wir lesen die Predigttexte für heute vor. Wir haben zwei, eine aus dem Alten und eine Stelle im Neuen Testament. Wir fangen an mit der im Alten Testament. Die steht in Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Und da steht: Die Hand des Herrn kam über mich, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals, und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen: Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch, und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir: Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sage zu dem Atem: So spricht Gott, der Herr, komm, o Atem, aus den vier Winden. Hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein, und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte er zu mir: Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk der Israeliten. Sie sagen: Unsere Knochen sind vertrocknet. Für uns gibt es keine Hoffnung mehr. Es ist zu Ende mit uns. Deshalb weissage und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Seht, ich öffne eure Gräber. Ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt, und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe es gesprochen.
Und aus Johannes Kapitel 11, Vers 17 bis insgesamt 44. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und nie mehr sterben. Glaubst du das, Martha? Und ab Vers 38. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte: Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen.
Dankeschön, Priska und Stefan. Von meiner Seite auch nochmal frohe Ostern, schön, dass ihr da seid. Es ist ein Vorrecht, mit euch zusammen zu feiern. Ostern ist für dich. Das ist das Motto, das wir nicht nur dieses Osterfest als Überschrift wählen. Ostern ist für dich. Das ist unser Motto. Und ich möchte dir heute Morgen zuallererst mal zusprechen, ganz persönlich, Ostern ist für dich. Was wir an Ostern feiern, ist eine Sache, die für dich geschehen ist. Es ist ein Geschenk an dich persönlich. Es ist ein Geschenk für dein Hier und Jetzt und es ist ein Geschenk für deine Zukunft, ein Geschenk für deine Ewigkeit. Und das möchte ich dir als Überschrift für diesen Sonntagsgottesdienst, für diesen Ostergottesdienst, für diese Predigt einfach mitgeben. Wir haben ein Geschenk in Ostern, das für unser Hier und Jetzt und dann fällt es unten raus, keine Ahnung warum, und für deine Zukunft. Hoffen wir das Beste für den Rest der PowerPoint. Ich möchte kurz beten. Dreieiniger Gott, schenk uns offene Ohren, schenk uns offene Herzen für das, was du sagen möchtest heute Morgen. Schenk uns offene Ohren und offene Herzen für deine Botschaft. Amen. Ich möchte euch drei Geschwister vorstellen. Maria, Martha und Lazarus. Ich verzichte heute einfach mal auf die PowerPoint. Die können wir ausmachen, weil die wahrscheinlich komplett aus dem Bild fallen wird. Ist aber nicht schlimm. Ich möchte euch drei Geschwister vorstellen. Hier habt ihr eben noch ein Bild gesehen von den dreien. Das ist ein Kinderfoto von den dreien. Als wir von Maria, Martha und Lazarus hören und erfahren, da sind sie schon älter, da sind sie erwachsen. Sie lebten vor ungefähr 2000 Jahren in einem kleinen Ort in der Nähe von Jerusalem. Dieser Ort heißt Bethanien. Und dort lebten sie, als sie erwachsen waren, in einer WG. Wahrscheinlich waren sie Essener. Essener waren eine Gruppe von sehr strenggläubigen Juden, die oft in so Wohngemeinschaften, Lebensgemeinschaften zusammengelebt haben. Und wahrscheinlich trifft es auch zu auf diese drei Geschwister. Und die Bibel spricht davon, dass die drei ganz enge Freunde von Jesus waren. In dem Text, den wir eben gehört haben von der Priska, da steht drin, dass es enge Freunde waren von Jesus. Und in den Evangelien steht auch, dass Jesus immer wieder nach Bethanien gegangen ist, um seine Freunde dort zu besuchen. Und noch darüber hinaus, noch mehr, dass Jesus die drei besonders geliebt hat. Martha und Maria, die schicken zu Jesus und sie sagen, hey, Lazarus, unser Bruder, der, den du so lieb hast, der ist ganz schön krank, komm schnell vorbei. Und wir haben eben in dem Text gehört aus dem Johannesevangelium, dass eines Tages Lazarus krank wurde, und zwar schwer krank wurde. Und zwar so stark krank, dass er nach einer gewissen Weile in seiner Krankheit im Sterben lag. Und Maria und Martha, die wussten, okay, Jesus, unser Freund, der ist ziemlich groß im Heilungsbusiness, also schicken wir schnell Boten zu Jesus, um ihm zu sagen, hey, Lazarus ist krank, komm schnell vorbei, es wird langsam ernst. Als Jesus von der ganzen Sache hört, er ist gerade an einem anderen Ort und dient dort in einem Dorf, dann bricht er nicht sofort auf, sondern er bleibt noch zwei Nächte dort. Und als Jesus nach einigen Tagen nach Bethanien kommt, da ist Lazarus schon tot. Und die Schwester von Lazarus, Martha ist die eine Schwester, auf der alle rumhacken. Die arme Martha, die hat es gar nicht verdient, die ist eigentlich ziemlich klasse. Martha, die hat so einen Ruf, wahrscheinlich zu Recht, dass sie durchaus energisch war, temperamentvoll, manchmal ein bisschen ruppig. Und genauso tritt sie auch hier auf. Sie sieht Jesus kommen, sie ist in Trauer, weil ihr Bruder gestorben ist. Und sie rennt Jesus entgegen. Maria, die bleibt im Haus, aber Martha springt auf und rennt Jesus entgegen und mit einem gewissen Vorwurf in der Stimme sagt sie zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Ihr Männer, ihr kennt diesen Unterton. Martha war traurig und frustriert. Stellt euch einfach mal vor, euer bester Freund, ein richtig cooler Typ, euer bester Freund, der heilt am laufenden Band Leute, treibt Dämonen aus. Überall, wo er auftaucht, gibt es Menschenauflauf. Ihr habt so einen Freund und der heilt Menschen. überall, wo er hingeht. Und dann wird dein Bruder krank. Du hast den perfekten Freund für deinen kranken Bruder, aber der Freund ist gerade nicht da. Dein Bruder stirbt. Das ist extrem frustrierend. Vor allem, wenn man die Lösung kennt, vor allem, wenn man Jesus, den Heiler, kennt. Aber Jesus kommt zu spät. Und als er ankommt, da sagt er nicht so was wie, oh, tut mir leid, ich hätte früher kommen sollen, so ein Mist. Jesus ist bewusst nicht schnell gekommen. Er wusste schon und er hat es seinen Jüngern schon vorher gesagt, wir brechen jetzt noch nicht auf, weil Lazarus muss erst sterben, damit ich ihn von den Toten auferwecken kann, damit ihr glaubt. Jesus sagt in Vers 23, Johannes 11, Vers 23, sagt er zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und einige Minuten später tut Jesus das Unglaubliche. Er tut genau das. Er ruft Lazarus aus dem Grab. Und es ist nicht so, wir haben das alle vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder vielleicht auch live, vielleicht ist der eine oder andere von euch Sanitäter oder Arzt. Es war nicht einfach eine Reanimation. Jemand liegt im Sterben, das Herz hört auf zu schlagen und dann fängt man an mit der Herzmassage und mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Lazarus war 4 Tage lang tot. Es heißt, der stinkt schon. Er hat schon angefangen zu verwesen. Also der lag nicht schön im Krankenhaus, im Kühlfach, sondern er lag in einem palästinensischen in einem Grab in Palästina, so ist es besser ausgedrückt. Da war es warm und er hat gestunken. Das Gehirn hat seit 4 Tagen kein Blut und keinen Sauerstoff mehr abgekriegt. Die ganzen Organe haben begonnen zu zerfallen. Er hat schon gestunken. Jesus hat nicht einfach Lazarus reanimiert. Jesus hat ein sehr, sehr krasses Wunder getan. Jesus macht diesen 4 Tage schon tot daliegenden Leichnam lebendig. Das ist sehr, sehr krass. Und das fanden die Leute auch, die waren sehr verwundert. Und interessant ist das letzte Wunder im Johannesevangelium vor der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Sozusagen das letzte Wunder Jesu, das Osterwunder eigentlich schon im Voraus andeutet. Im Englischen sagt man a foreshadowing of things. Es wird schon im Voraus angedeutet. Was Jesus da mit Lazarus tut, ist eine Andeutung im Voraus auf das, was ein paar Tage später passieren würde. Ein Mann liegt im Grab mehrere Tage und nach einigen Tagen ist das Grab leer und der Mann läuft wieder. Also ich empfinde es so, mit dem Lazarus-Wunder scheint Jesus etwas auszudrücken. Er sagt mit diesem Lazarus-Wunder sowas wie, seht her, was ich kann, aber haltet euch fest, ich mache mich nur warm für das, was ich vorhabe in ein paar Tagen. Und die Leute, die rasten aus und viele bekehren sich und erkennen Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch geworden, Erlöser der Welt. Aber das Interessante ist, dass im Mittelpunkt dieser Geschichte nicht dieses Wunder steht, wie Lazarus eingewickelt in Grabtüchern, aus dem Grab wahrscheinlich so raushüpft, weil er kann nicht laufen. Und Jesus sagt, mach die Teile weg, dass er laufen kann. Vielleicht ist er auch rausgeschwebt, wir wissen es nicht. Aber das steht nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein Satz, und zwar ein Satz, der Jesus zu Martha sagt. Ich lese ihn euch nochmal vor. Dein Bruder wird auferstehen. Und dann sagt Martha, ja, das glaube ich, später mal. Kannst du ausmachen. Habt ihr repariert? Das ist ja der Hammer. Aber Lazarus ist weg. Das war vor der Auferweckung. Martha sagt, ja, ich glaube, dass er auferstehen wird am Tag des jüngsten Gerichts. Da wird er mit allen anderen Toten auferstehen. Aber Jesus sagt, nee, warte mal, davon spreche ich nicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich stehe vor dir. Du musst nicht auf den Tag des jüngsten Gerichts warten, bis dein Bruder wieder lebendig werden kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Diesen Satz wollen wir uns heute für ein paar Minuten gemeinsam ansehen. Wisst ihr, wer ein echt schweres Leben hat? Der vierte Punkt einer Predigt. Ich habe den rausgeschmissen. Ich hab drei Punkte dabei. Der erste Punkt: Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Zweiter Punkt: Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und der dritte Punkt: Glaubst du das? Das sind die drei wichtigsten Teile meines Erachtens aus diesem Satz, und die wollen wir uns genau angucken. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Vielleicht fällt es euch auf, Jesus sagt nicht, ich schenke die Auferstehung und das Leben oder ich bringe euch die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit sagt Jesus etwas Ungeheuerliches, was uns gar nicht mehr auffällt, wenn wir das lesen. Jesus sagt, die Auferstehungskraft, die Lebenskraft, das Leben selbst ist in mir. Ich trage diese Kraft. Zur damaligen Zeit war das unerhört zu sagen, weil eigentlich ist das Attribut, das nur Gott selbst zukommt. Gott ist derjenige, der das Leben in sich trägt. Gott ist derjenige, der das Leben ist. Und hier steht Jesus und er sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Ich selbst trage die Kraft, Leben zu geben. Ich selbst trage die Kraft in mir, Tod zu überwinden. Oder noch plakativer, ich bin der Schöpfer, ich bin Gott. Ja, Martha ist eh schon verwirrt, ihr Bruder ist gestorben, Jesus kommt und dann sagt er zu ihr, kein Problem, ich bin Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben, griechisch ego eimi, ich bin. Es gibt hier sieben Ich-Bin-Worte und jedes Mal, wenn Jesus Ich Bin sagt, dann zitiert er das Alte Testament, Exodus, Kapitel 3, Vers 14. Mose sieht den brennenden Dornbusch und fragt, wer bist du? Und dann sagt die Stimme aus dem Dornbusch, ich bin, der ich bin. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus bringt nicht nur Auferstehung und Leben, er selbst ist die Auferstehung und das Leben, weil er Gottes Sohn, ja, weil er Gott selbst ist. Er sagt, ohne mich keine Auferstehung, ohne mich kein Leben, das in Ewigkeit wird. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus hat, der wird auferstehen. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist, Achtung, das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus ist das Leben und die Auferstehung. Ich möchte unseren Blick einfach für die paar Sekunden, die wir jetzt hier gebraucht haben, auf Jesus richten und darauf, dass Jesus sich selbst hier in den Mittelpunkt rückt. Er tröstet nicht einfach Martha und sagt, hey, alles wird gut, ich bringe Auferstehung und Leben. Er sagt, hey, dein Bruder Lazarus ist ein bisschen weiter unten in der Prioritätenliste. Erstmal ist wichtig, dass du erkennst, dass ich Gott bin, dass ich Auferstehung und Leben bin. Zweiter Punkt. Jesus ist Auferstehung und Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Was bedeutet das? Was meint er, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben? Lass uns mal die Begriffe genauer ansehen. Auferstehung und Leben, was damit gemeint ist. Zuerst finde ich interessant, dass sich Jesu Aussage zum einen auf das Hier und Jetzt, auf die Gegenwart bezieht und zum anderen auf die Zukunft. Auferstehung und Leben liegen nicht alle in der Zukunft, sondern sie betreffen unser Hier und Jetzt schon. Das können wir auch lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 40. Da sagt Jesus Folgendes. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, und jetzt kommt's, das ewige Leben hat, Gegenwart, und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken, Zukunft. Jesus sagt, es ist der Wille meines Vaters, es ist der Wille Gottes, dass jeder, der an mich glaubt, Jesus, der an mich glaubt, ewiges Leben hat und am letzten Tag auferstehen wird von den Toten. Zukunft. Also, der Begriff Leben hier in dem Satz oder ewiges Leben betrifft unsere Gegenwart. Der Begriff beschreibt unsere Existenz als erlöste Sünder. Wenn Johannes von ewigem Leben oder von Leben spricht, dann spricht er von unserer Existenz als Christen. Diese Existenz zeigt sich in unserer Gemeinschaft mit Gott. Leben oder ewiges Leben bedeutet Gemeinschaft mit Gott haben oder haben können. Sie beginnt schon hier. Das ewige Leben beginnt im Hier und Jetzt. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz anbetest, dann hast du ewiges Leben hier und jetzt. Du kannst Gemeinschaft haben mit dem Vater. Die Sünde steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Jesus hat deine Sünde ans Kreuz getragen, um seine Gerechtigkeit, um seine gute Beziehung mit dem Vater dir zu überweisen. Du hast jetzt schon ewiges Leben. Das ist der erste Begriff. Und der zweite Begriff ist Auferstehung. Und der bezieht sich auf unsere Zukunft. Das griechische Wort heißt Anastasis und bedeutet so viel wie aufstehen, wie von einem Stuhl aufstehen. Ja? Aufstehen. Und bezieht sich auf das, was nach dem Tod unseres Körpers passiert als Christen. Die Bibel lehrt, dass wenn unser Körper stirbt, wir werden alle irgendwann sterben oder Jesus wird vorher wiederkommen, aber die Chancen rein von dem, wie man die Vergangenheit betrachtet, die Chancen stehen relativ groß, dass du sterben wirst. Wenn du Christ bist, dann lehrt die Bibel, dass du einen neuen Körper bekommst, ein neues Leben bekommst und ein Leben lebst, das nicht mehr der Krankheit, nicht mehr dem Alterungsprozess, nicht mehr dem Verfall oder Spam-Mails oder dem Tod unterworfen sein wird. Ich weiß nicht, wie du dir deine Ewigkeit vorstellst. Vielleicht stellst du dir vor, dass du irgendwie so ein ätherischer Geist bist, der durch den Himmel schwebt. Nein, du kriegst einen neuen Körper. Dieser neue Körper, der kann, also wenn wir am Beispiel Jesu uns orientieren, der kann ganz interessante Sachen. Als Jesus auferstanden war und seinen neuen Körper hatte, er hatte noch seine Wundmale, aber auf einmal konnte er sich dematerialisieren und wieder materialisieren. Ziemlich cool. Also wenn Jesus von der Auferstehung spricht, dann spricht er davon, dass wir nach unserem körperlichen Tod einen neuen Körper bekommen, ein neues Leben, ohne Tod, ohne Tränen, ohne Schmerzen, in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Ereignis, das liegt für jeden Einzelnen hier im Raum noch in der Zukunft. Am Ostersonntag hat Jesus bestätigt, dass er tatsächlich das Leben und die Auferstehung ist. Er selbst ist wieder lebendig geworden und hat Leben und Auferstehung für dich ermöglicht. Ostern ist für dich. Am Ostersonntag von vor knapp 2000 Jahren, als ein Typ Mitte 30, Ende 30 am Kreuz gestorben ist, ins Grab gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist, wurde für dich Leben und Auferstehung gekauft durch die teuerste Währung im Universum, das Blut Gottes selbst. Ostern ändert alles. Ostern ist nicht einfach nur ein Tag im Jahr, den wir feiern, sondern Ostern ändert alles. Die Frage, die ich dir heute im dritten Punkt stellen möchte, glaubst du das? Glaubst du das? Martha hat geglaubt, dass ihr toter Bruder eines Tages wieder auferstehen wird. Das hat sie als gläubige Jüdin geglaubt, die Auferstehung von den Toten. Das haben nicht alle geglaubt, aber viele damals, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Aber Jesus sagt zu ihr, ja, schon klar, ich weiß, dass du das glaubst, das ist auch gut so, das stimmt, aber ich kann ihn jetzt und hier schon lebendig machen. Glaubst du das? Ja, ich weiß, du glaubst an die Auferstehung, aber ich bin Gott. Das ist noch viel wichtiger. Glaubst du das? Glaubst du das heute Morgen? Ich glaube, dass Jesus heute Morgen zu uns sagt, ob Christ oder nicht Christ. Mein Tod und meine Auferstehung können heute schon dein Leben verändern. Glaubst du das? Ich frage dich, lebst du ein Leben, dessen hier und jetzt schon beeinflusst wird und verändert wird durch die Botschaft von Ostern? Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen ermutigen möchte, Folgendes zu tun. Lass die Botschaft von Jesus an dein Herz ran. Lass die Botschaft von Jesus, der für dich starb, um deine Sünden und die Strafe für deine Sünde wegzuwischen. Lass die Botschaft über den Tod und über die Auferstehung, den Triumph über Sünde und Tod an dich ran. Lass die Botschaft von Ostern dein Leben berühren. Gestern auf Facebook ein ziemlich cooles Zitat von Rick Warren gelesen. Der hat geschrieben: Wenn Gott einen toten Körper zum Leben erwecken kann, dann kann er auch einen toten auferwecken. Und dieses Piepgeräusch war eine Lücke im Satz. Wenn Gott einen toten Körper auferwecken kann, dann kann er auch einen toten auferwecken. Und du setzt ein in die Lücke, was für dich gerade relevant ist. Du füllst die Lücke. Was gibt es in deinem Leben, das zu neuem Leben erweckt werden muss? Wen oder was oder welche Situation gibt es in deinem Leben, wo du die Auferstehungskraft und das Leben Jesu brauchst? In welchen Bereichen gleicht dein Leben dem Tal aus Hesekiel 37, was wir vorhin gehört haben? Welche Bereiche deines Lebens sind ein Tal gefüllt von toten Knochen? Ausgetrocknete, ausgeblichene Knochen, kein Leben, nur Tod. In welchen Lebensbereichen brauchst du ganz dringend Jesu Auferstehungskraft und Leben? Du füllst die Lücke aus. Wenn Gott in der Lage ist, einen toten Menschen zum Leben zu erwecken, dann ist er auch in der Lage, zum Leben zu erwecken. Es gibt viele Möglichkeiten, welche Wörter, Begriffe oder Situationen man in diese Lücke einsetzen kann. Ich möchte drei vorschlagen. Und vielleicht betrifft dich das ein oder andere. Wenn nicht, dann fülle deine Lücke mit deinem Problem. Ich habe drei Vorschläge. Erstens, vielleicht ist es deine Zukunftsperspektive, die wie ein Tal voller Totenknochen aussieht. Deine Ewigkeitsperspektive. Wie sieht dein Blick in die Zukunft aus? Wie sieht deine Zukunftsprognose aus? Wie sind die Gefühle in deinem Bauch, wenn du an deine Zukunft denkst? Tal voll mit toten Knochen oder ist es ein lebendiges Bild? Wenn du wirklich glaubst, dass du eines Tages mit einem neuen Körper ausgestattet wirst und ewig leben wirst, wenn du glaubst, dass du nach deinem irdischen Leben dein eigentliches Leben erst beginnen wirst, ein Leben in Friede und in Freude, dann bekommst du etwas, das nennen wir Ewigkeitsperspektive. Wenn du das wirklich glaubst, was an Ostern verkündigt wird, dann bekommt dein Leben Ewigkeitsperspektive, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Dann musst du dir nicht mehr so viele Sorgen machen um deine Rente, um dein Image. Du musst dir nicht mehr so viele Sorgen machen um deine Karriere oder deine Finanzen. Deine Finanzen werden bildlich betrachtet das Klo runtergespült. Die wirst du nicht mitnehmen ins ewige Leben. Und du wirst einmal zurückblicken auf dein Girokonto und wirst müde lächeln. Wenn du wirklich glaubst, dass das, was an Ostern verkündigt wird, wahr ist, dann musst du dir nicht mehr so viele panische Ängste machen. Vor islamistischem Terror in Europa oder Angst vor Flüchtlingen oder vor der Flüchtlingskrise oder vor tödlichen Krankheiten. Wenn du glaubst, dass das, was an Ostern in der Bibel berichtet wird, wahr ist, brauchst du keine Angst mehr haben. Ostern macht aus Angst Zuversicht. Ostern macht aus Unmut und aus Mutlosigkeit Demut. Ostern macht aus Wutbürgern Fürbitter und Integrationshelfer. Ostern macht aus Egoisten selbstlose Diener. Ich lade dich ein heute Morgen, lass die toten Knochen deiner Zukunftsperspektive, deiner Zukunftssicht neu beleben von Ostern. Gewinne eine Perspektive für dein Leben, das geprägt ist von der Botschaft, dass Sünde und Tod überwunden sind und dass dein Leben im Hier und Jetzt in ein Leben in der Ewigkeit übergehen wird, das ohne Worte ist. Also vielleicht ist dein Totental deine Zukunftsperspektive. Vielleicht zweitens mein Vorschlag, vielleicht ist es deine Ehe. Vielleicht gleicht deine Ehe gerade einem Tal von toten Knochen. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht ist es so. Ich möchte heute Morgen zusprechen, Jesus ist in der Lage, deiner Ehe neues Leben einzuhauchen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn Jesus bloß meinen Ehemann kennen würde, ja, dann würde er das nicht behaupten. Oh, red mal mit meiner Frau, da ist keine Hoffnung mehr. Jesus ist in der Lage, deiner Ehe neues Leben, neue Kraft einzuhauchen. Kurzes Wort an die Ehefrauen. Jesus kann euch Geduld geben. Jesus, ich sehe grinsende Gesichter. Jesus kann euch Respekt für eure Männer schenken. Er kann euch helfen, eine Unterstützerin statt einer Nörglerin zu sein. Ein Wort an die Ehemänner. Jesus kann euch helfen, euren Frauen zu dienen. Im Epheserbrief steht, ihr Ehemänner, dient euren Frauen und liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, manchmal, wenn deine Ehefrau motzt, dann hat sie durchaus recht. Sie kann vielleicht am Style arbeiten, an der Konstruktivität der Kritik vielleicht, aber da ist schon so ein kleines Körnchen Wahrheit dran, dass man als Ehemann durchaus zum Vorbild Jesus in Relation zu seiner Gemeinde noch ein bisschen Luft nach oben hat. Jesus kann dir helfen, ein Diener zu werden. Männer sind zum Dienen da. Wenn deine Ehe gerade eben ein bisschen holprig ist, weil du ständig über irgendwelche lästigen, ausgetrockneten, ausgeblichenen Knochen stolperst, Leichen im Schrank oder im Keller. Jesus ist am Kreuz für eure Sünde gestorben, liebe Ehepaare, damit ihr Sünden vergeben könnt. Nochmal ein Rick Warren Zitat. Dafür habe ich heute keinen Spurgeon und keinen Luther. Rick Warren hat gesagt, eine erfolgreiche Ehe ist eine großartige Einheit zweier großartiger Vergeber. Wenn deine Ehe momentan ein Totental ist, dann strecke dich danach aus, ein Vergeber zu werden. Ich glaube, dass es nicht von alleine passiert. Wenn eine Ehe gerade ein bisschen holprig ist, ist es nicht so, dass Jesus einfach so die perfekte Ehemannsalbung vom Himmel fallen lässt oder die zufriedene Ehefrau-Salbung, sondern das ist Arbeit. Ich lade dich ein, heute Morgen, wenn deine Ehe gerade holpert, aktiv zu werden, dich Gottes Willen und Gottes Führung unterzuordnen. Für die Ehemänner heißt es manchmal, den Hintern aus der Couch zu erheben. Für die Frauen heißt es manchmal einfach, den Mund zu halten und zu beten. Jesus kann euer Knochental von Ehe neu beleben. Wenn ihr euch vor ihm und voreinander demütigt, euch gemeinsam ihm und seinen Geboten unterordnet. Okay, vielleicht bist du gar nicht verheiratet, du denkst dir, okay, kann ich jetzt nochmal schnell nach hinten und ein Osterei holen, das ist so langweilig. Für alle Singles, nur ein kleiner Kommentar. Liebe Männer, ihr könnt jetzt schon üben, gute Ehemänner zu sein in der Zukunft. Das fängt nicht erst an, wenn man das Ja-Wort spricht. Und genauso die Frauen. Ihr könnt jetzt schon üben und euch vorbereiten, gute Ehefrauen zu werden. Aber mein dritter und letzter Vorschlag, welcher Lebensbereich auch noch durchaus wichtig sein könnte zur Wiederbelebung durch die Osterbotschaft. Ich glaube, das ist ein Bereich, der alle anderen berührt. Also wenn man an eine Hand denkt, der dritte Bereich, den ich jetzt nenne, ist wie der Daumen, der alle anderen Bereiche eures Lebens berührt, und zwar die Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, vielleicht ist deine Beziehung zu Gott gerade ein Tal voller Knochen. Ja? Irgendwelche Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, ja, schon lange vorbei, liegen da schon ewig rum, kein Leben mehr drin, nur noch eine Erinnerung. Dein Gebetsleben liegt da drüben und trocknet aus. Da drüben die Bibel, ein Oberschenkelknochen, der Staub sammelt. Und deine Leidenschaft für Gott gleicht zu einem kleinen Fingerknochen, klein, kalt und leblos. Keine Leidenschaft vorhanden momentan. Oder vielleicht fühlt sich deine Seele ausgedurstet und leer an. Wie so ein Knochen, der von der Wüstensonne ausgebleicht und ausgetrocknet wurde. Wenn es so ist, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, die Botschaft von Ostern zu bedenken und anzuwenden in deinem Leben. Lass dich von Jesus neu beleben. Lass dir von Jesus neues Leben schenken. Bitte ihn um neue Leidenschaft. Und wenn du das getan hast, dann hock dich nicht vor den Flimmerkasten und guck die nächste Staffel von Game of Thrones, weil dann wird die Leidenschaft für Jesus nicht steigen, sondern sinken. Ja? Sondern befasse dich mit Dingen, die dein Herz anfeuern. Ändere mit seiner Hilfe deinen Alltag. Beginne täglich zu beten. Schmeiß schlechte Gewohnheiten raus. Guck nicht den ganzen Tag fern. Verbring weniger Zeit am Handy oder am Laptop. Beschäftige dich weniger mit Oberflächlichkeiten. Nimm dir täglich Zeit für Gott. Nimm dir, wenn es 5 Minuten am Tag sind, wo du dich zurückziehst und dann 30 Minuten draus machst. Lies täglich in der Bibel. Lass Gott dein Leben erneuern, indem du ihn fragst, was er von dir möchte oder was du aufgeben sollst oder was du tun sollst, was du ändern sollst mit seiner Kraft. Ich möchte zusprechen, dieses Osterfest 2016, egal in welcher Situation du auch gerade stecken magst, womit du vielleicht gerade ringst in deinem Leben, ob es deine Gesundheit ist, mit der du ringst, deine Ehe, dein Beruf, vielleicht ringst du mit deiner Beziehung oder mit deiner Familie oder sonst etwas. Ich möchte dich einladen, heute Morgen anzufangen zu verstehen, inwiefern Ostern dein Leben hier und jetzt schon massiv beeinträchtigen kann. Ich möchte dich einladen zu bedenken, wie unvorstellbar groß Gottes Fähigkeit ist, denen zu helfen, die ihm vertrauen. Wie unvorstellbar groß. Gott kann mit derselben Macht dir helfen, mit der er Jesus Christus in Herrlichkeit hat aufstehen lassen von den Toten. Es ist nicht nur ein Fest, das wir mit dem Blick in die Vergangenheit 2000 Jahre vor unserer jetzigen Zeit feiern. Es ist nicht nur ein Fest, das wir mit dem Blick in die Zukunft feiern, auf die Auferstehung hin. Wir können dieses Fest feiern mit dem Vertrauen darauf, dass Gott, der tote Gebeine lebendig machen kann, auch uns und unser Leben, unsere Lebensbereiche, unsere Seele lebendig machen kann. Ich lade dich ein, das restliche Osterfest mit diesen Gedanken, mit diesem Blick zu feiern. Ich möchte noch beten. Großer und mächtiger Gott, es ist absolut genial, was du getan hast vor 2000 Jahren. Absolut genial, dass du deinen Sohn geschickt hast. Genial, dass er ein Leben für uns gelebt hat, ein Tod für uns gestorben ist und den Tod und die Sünde überwunden hat am dritten Tag. Es ist absolut genial, Herr, dass wir aus Gnade in Christus Leben hier und jetzt schon empfangen können und die Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Herr, wir bitten dich, dass du unser Osterfest prägst von den richtigen Fragen an dich, prägst von den biblischen Antworten darauf und unser Osterfest prägst von lebendiger Anwendung dieser Wahrheit. Belebe uns neu. Schenke uns Ewigkeitsperspektive. Schenke uns Auferstehungshoffnung. Schenke uns Glauben, Herr. Amen.